So, servus zusammen, servus Arne.
Servus.
Herzlich willkommen zur 98. Folge Trailrun Geschwätz, powered by Salomon. Wir rauschen auf die 100 zu, haben wieder eine neue Woche durch und ja, stehen, glaube ich, vor einem richtig sommerlichen Wochenende hier im Allgäu, jetzt am kommenden Wochenende.
Ja, soll auf jeden Fall gut werden, das Wetter. Ich freue mich drauf. Drei Tage gutes Training ist angesagt. Vergangenes Wochenende war das eher wieder ermäßigt, das Wetter. Nach zwei sehr schönen Tage über Ostern gab es dann Ostermontag eher richtig, richtig ekliges, kaltes Regenwetter bei so 4-5 Grad, was natürlich den Langlauf extrem versüßt hat am Montag.
Ja, hast du aber zum Glück die Ostereier am Sonntag noch nicht im Regen suchen müssen.
Ja, dafür sind sie weggeflogen, weil wir hier Orkanböen hatten. Also da war auf jeden Fall entsprechend sehr windig. Gut, ich war jetzt nicht Ostereier suchen, ich war aber zumindest laufen und das hat das Laufen noch mehr Freude bereitet. Ja. Bei teilweise windstillen Verhältnissen war es fast gefühlt irgendwie 35 Grad und dann bist du wieder in Wind und im Schatten gerannt, wo es dann gefühlte 10 Grad minus hatte und extrem Gegenwinde. Also das war schon übel die letzten Tage.
Musste man sich schon Strecken suchen, wo man so ein bisschen vom Wind verschont ist?
Ja, es ist kaum gelungen. Also ich hatte da am Sonntag hatte ich mir nochmal Intervalle eingeplant, 6x 2000 Meter im so Zone 3 Training. Und ja, die Böen haben da so reingedreht in dem Bereich, wo ich dachte, da kann ich gut trainieren, weil es ein bisschen windgeschützt ist. Aber dadurch, dass die Böen sich dann irgendwie in diesen Kessel reingedreht haben, in den Wald reingeweht haben, war das sehr, sehr unangenehm, da zu laufen und teilweise musste man da richtig kämpfen gegen Wind. Aber dafür ist es ganz gut gelaufen. Mhm. Also sehr starke Intervalle konnte ich da abliefern. Das hat sehr gut gepasst.
Du bist ja um den See rumgelaufen, da um den Schwansee rum. Mhm. Wie war es an mehreren Spaziergängen dann immer mehrmals begegnet oder hat es sich in Grenzen gehalten aufgrund des Wetters?
Waren doch einiges los, weil es ja doch auch schön sonnig war. Die Leute waren draußen, waren unterwegs. War auch angenehmes Spaziergangwetter. Aber zum Laufen war es etwas schwierig, sage ich mal. Aber die Power war da in den Beinen und dementsprechend konnte ich da auch teilweise ganz gut durchdrücken. Wobei die Böen schon so stark waren, dass dann teilweise auch so diese, wenn man den einen Bein hochnimmt, gleich gegen das andere Bein.
Sich selber das Bein stellt quasi.
Fast stolpert über das eigene Bein, weil das andere Bein sich hinten einhakt. Also so stark war es dann schon am Ende. Aber man konnte es ganz gut durchziehen.
Ja, das klingt ja gut.
Im Gesamten war es eine gute Trainingswoche. Ich habe mein Versprechen erfüllt, bevor wir zu deinem Versprechen kommen. Ich habe 100 Kilometer abgerissen in 4 Tagen, das war mein Ziel. Also hatte ja vor dem Osterwochenende eine kleine kurze Ruhepause gemacht von 4 Tagen, nur einmal trainiert in der Zeit. Und die 4 Tage über Ostern habe ich voll durchgezogen mit 100 Kilometer, 2 harten Intervallen, diversen Höhenmetern, bestimmt 2000, ich weiß es nicht ganz genau. Und am Ende waren es 6 Läufe in den 4 Tagen und die 100 Kilometer haben gestanden.
Ah, cool. Also das hat zumindest gut geklappt.
Ja, und zeittechnisch war es auch gut. Immer über 2 Stunden im Durchschnitt waren es ungefähr 2,5 Stunden pro Tag, die ich trainiert habe. Das hat auch gut gepasst. Also hat gestimmt, aber gelitten habe ich gut. Also ich musste jeden Abend lebenserhaltende Maßnahmen einleiten.
Schokolade?
Nee, Dehnung.
Also Dehnung.
Dehnung und Blackroll. Mache ich sehr ungerne. Kann ich zwar sehr gut, weil ich relativ gut gedehnt bin oder beweglich bin, aber man bewegt sich ungern vom Sofa runter am Abend. Und die letzten Tage habe ich es machen müssen, weil sonst wäre das Training im nächsten Tag sehr, sehr herausfordernd geworden.
Ich dachte schon, du musstest lebenserhaltende Schokoladenmaßnahmen betreiben oder sowas.
Das habe ich auch gemacht. Also weißt du, wieder meine 2 Packungen Katjes sind wieder weg. Die habe ich wieder bei den beiden Longruns weggesnackt. Und diverse Schokoladeneier und andere Süßigkeiten, Kuchen, also da war auf jeden Fall viel Zucker am Wochenende im Spiel.
Aber die Schokoeier am besten nicht beim Lauf mit snacken, sonst ist nachher irgendwie so ein Schokomatsch im Trail-Rucksack.
Nee, so weit ist es noch nicht gekommen. Aber mal schauen, vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit.
Ja, auch eine Möglichkeit. Ja. Zur Not kann man die auch verlieren unterwegs und dann rutscht noch jemand drauf aus oder sowas.
Ich habe nur herausgefunden, dass so cool wie es ist, wenn man so Katjes nebenbei frisst, dass das eigentlich ganz nett ist. Aber wenn es kalt ist, dann werden sie auch echt steinhart und man kriegt die kaum runter und verschluckt sich nur in den Zeug. Also ist es eigentlich nur optimal bei so einem Mischverhältnis von Temperatur, wo es gerade so halbwegs kühl ist, aber noch nicht zu heiß. Mhm. Aber das darf auch nicht zu kalt sein, weil sonst frieren die Dinger vorne ein und dann hat man echt viel davon im Mund.
Ja, das Problem ist ja auch immer oftmals auch bei diesen von Cliff Block oder auch bei den Powerbar Shots oder sowas. Sobald es halt kalt wird, wie du sagst, muss man da ewig kauen, dass überhaupt was geht dabei.
Ja. Auch wenn man da ewig drauf rumlutscht, das wird nicht besser.
Nee.
Die werden nicht weich.
Ich versuche die dann manchmal noch so in der Hand zu kneten, dass sie so in der Hand so ein bisschen weicher werden, aber meistens reicht das dann auch nicht mehr aus. Ja,
nee, nichts zu retten.
Um da genug irgendwie ja, Wärme nochmal reinzukriegen.
Ja, aber sonst lief's gut. Hab dann gleich auch Montagnachmittag noch einen Anruf bekommen, direkt aus Italien, vom Lavaredo. Die würden mich jetzt gerne als Elite-Läufer im ersten Startblock reinstellen.
Ganz sicher.
Weil da hat es auf jeden Fall kurz in der ITRA-Liste gewackelt.
bei den Intervallen von Sonntag, oder was?
Ja, bei allen Trainingseinheiten. Also da wird es jetzt zäh.
Das ist richtig zäh.
Also jetzt merkt man so ein bisschen den Trainings, also wird jetzt ernsthaft gesprochen, man merkt jetzt so ein bisschen, dass das Training jetzt langsam angesprungen ist, dass die Trainingsreize auch irgendwie passiert sind. Man fühlt sich ganz gut. Mhm. Also da bin ich sehr zuversichtlich. Freue mich jetzt auf die nächsten Tage, die auch nicht ohne werden, weil wir haben jetzt nochmal zwei harte Wochenenden vor uns, wo einiges geplant ist.
Ja, genau.
Also mal schauen. Also
ja, das Camp von Mountain Man steht hier an. Mhm. Da wollen wir auch, laufen ja auch einige Kilometer, was wir da auf jeden Fall laufen werden mit den Teilnehmern. Das ist dann übernächstes Wochenende. Also jetzt nicht kommendes Wochenende, sondern das Wochenende drauf. Und da werden wir sicherlich auch 120, 130 Kilometer oder sowas zusammenkriegen in den 5-6 Tagen.
Ja, besonders wenn man dein eigenes Programm sich noch anschaut, was du zusätzlich zu den durchaus ambitionierten Programmen noch oben draufgepackt hast.
Also. Klar, wenn wir schon mal 5 Tage Zeit haben, im Sporthotel sind, dann müssen wir das auch zum Trainieren nutzen.
Ja, ich bin sehr gespannt, ob wir das durchhalten.
Ja.
Und wie viele Leute noch Bock haben auf den 40-Kilometer-Lauf am letzten Tag oder am vorletzten Tag?
Ja, wahrscheinlich alle außer uns.
Ja, das kann auch sein.
Wahrscheinlich alle außer uns.
Solange dann Annalena dann gerne die 40 übernimmt, dann passt das eigentlich auch.
Glaube ich ihr nicht.
Liebe Grüße auf jeden Fall.
Genau. Aber ansonsten jetzt kommendes Wochenende. Ja, mal schauen, was so wettertechnisch sich ausgeht und so weiter. Wird sicherlich auch was anstehen.
Ja, ich werde jetzt heute vielleicht Intervalle machen, Freitag Intervalle. Da kommt meine Teampartnerin vom TAR vorbei für 2 Tage. Da werden wir auch einen Intervalltag machen, einen langen Lauf am Samstag. Und Sonntag hast du ja auch schon eventuell langen Lauf angekündigt. Dementsprechend wird es auch ja nicht ohne die nächsten Tage. Erholung ist da eher selten angesagt, aber muss man jetzt durch.
Ja, ist Crunch-Time sozusagen.
Genau. Aber jetzt kommen wir zu dir.
Ja, letzte Woche, ich hatte ja letzte Woche im Podcast gesagt, mal schauen, wie das Osterwochenende laufen wird. Die letzte Woche lief eigentlich so trainingstechnisch auch relativ gut. Ich hatte dann am Montag, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, Intervalle gemacht gehabt. Bin dann am Donnerstag sind wir dann Richtung Schwarzwald gefahren. Da habe ich keine Einheit gemacht, weil es sich zeitlich auch nicht mehr ausgegangen ist. Und dann hatte ich ja überlegt, freitags eine längere Einheit zu planen. Wir sind Verwandtschaft besuchen gegangen in Freiburg. Wir sind da in Donaueschingen, Briegachtal quasi während der Osterzeit. Und ich hatte mir dann überlegt, eigentlich könnte ich ja auch direkt von da aus laufen. Und habe mir dann ein bisschen die Strecke rausgeklickt, habe dann versucht, sie bei Autoactive noch ein bisschen zu optimieren, weil ich natürlich dann auch nicht ewige Schleifen laufen wollte, weil Autoactive manchmal ja die beste Route für Wanderer oder sowas raussucht mit irgendwelchen Highlights oder sowas. Und ich habe dann im Nachhinein, nachdem Autoactive die Grundroute zusammengestellt hat, quasi ein bisschen optimiert, habe so irgendwelche Bögen rausgenommen, wo ich halt dann doch mal 500 Meter auf der Hauptstraße gelaufen bin, wo Autoactive aber einen Kilometer Schleife hinten rum machen wollte oder sowas. Und habe mir halt eine Strecke rausgesucht, die die wenigsten Höhenmeter hat, weil man die Schwarzwaldtäler so ein bisschen umgeht.
Ja, aber kurz einhaken kann, es geht mir so auf Nerven bei Autoactive. Wenn man hier vom Büro aus startet und einfach nur den schnellstmöglichsten Weg zum Wald haben möchte, zum Trail, dann macht er einen Kilometer Umweg. Und jedes
Weil er halt nicht hier irgendwie auf der Straße rumlaufen will.
Da ist ein perfekter Radweg.
Ja, den kennt er aber irgendwie ewig. Nicht.
Und du musst jedes Mal da 5 Zwischenpunkte setzen, damit er diesen Weg erkennt, weil er immer noch versucht, irgendwie da über dem Lech kreuz und quer noch irgendwo lang zu wollen.
Ja.
Und ich denke, ich will da hoch. Ja. Das ist mein Ziel.
Aber der denkt halt, oh, du bist ein Wanderer, du willst hier schön den Lechfall mitnehmen und die andere Lechseite.
Ja, den Lechfall will ich ja mitnehmen, damit ich möglichst schnell hinkomme. Aber er will halt irgendwie den, schöneren Weg wählen.
Ja, so ging es mir da auch. Und du hast da das Problem, dass in dem Bereich laufen die Schwarzwaldtäler erst quasi von Westen nach Osten und dann Richtung Freiburg laufen die Täler dann von Norden nach Süden. Das heißt, wenn du Pech hast, läufst du halt kreuz und quer über Täler und Höhen und sammelst halt 3.000, 4.000 Höhenmeter auf dem Weg nach Freiburg. Oder eben, ich habe halt geschafft, eine Route zusammenzuklicken mit ungefähr 1.000 Höhenmeter. auf 62 Kilometer
ja.
und habe dadurch quasi einen langen Anstieg drin gehabt von ungefähr 300 Höhenmeter und das andere hat sich dann so mit 20, 30 Höhenmeter Bergen so ein bisschen zusammengesammelt, aber ich hatte jetzt keinen 500 Höhenmeter Anstieg zweimal drin oder sowas.
Ja.
Und dann war die Route eigentlich ganz gut und auch so, dass ich ab Kilometer ungefähr 36 wusste, jetzt geht es nur noch bergab und von dem her dachte ich dann, okay, probiere ich mal das Ganze anzugehen. Ich bin ja jetzt bis auf letztes Jahr in den Leutasch Trail auch kein wirklich langen Lauf mehr gelaufen und habe dann gedacht, okay, komm, musst du mal probieren, ob das einfach wieder geht oder noch geht, dass du so eine monotone, lange Belastung da machen kannst.
Aber ich habe es gesehen, du hast auf jeden Fall durchgezogen.
Ja, also. Durchgezogen. Ich bin um kurz nach 8 los morgens, hatte den Rucksack mit 2x 0,5 Liter Scratch Pulver quasi gefüllt mit Wasser, hatte noch 2 leere Flasks nur mit Pulver hinten im Rucksack drin.
Aber hast du jetzt bei den Verwandten nur kurz Hallo gesagt und bist losgelaufen? Oder wie
war das? Nee, es war am nächsten Tag dann.
Ach, am nächsten Tag, okay.
Ja. Ich dachte. Donnerstag sind wir angekommen und Freitag bin ich dann losgelaufen.
Ah, okay, ja.
Genau, 2 leere Flaschen noch im Rucksack gehabt mit Pulver. Dazu hatte ich 4 Gels mit dabei, 2 Cliffblock-Stangen, 2 Nake-Waffeln und ja, doch, das hatte ich dabei.
Ich glaube, du hast geschrieben, du hast irgendwie so 58 Kilo.
Genau, am Ende habe ich dann über den ganzen Lauf 58 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu mir genommen. Habe 5 Stunden 34 für das ganze Ding gebraucht, was bei 62 Kilometer und 1000 Höhenmetern immer noch ein Schnitt von 5,24 ist.
Ja, stark. Ja.
Wo ich eigentlich auch echt happy damit war, weil, wie ich jetzt gerade gesagt habe, die letzten Kilometer gingen dann alle nur noch bergab. Man kommt da in Buchenbach Richtung Freiburg runter und von Buchenbach waren es noch 20 Kilometer bis meinem Ziel in Freiburg und die bin ich halt alle 4,55, 4,58 konstant unter 5 Minuten gelaufen und das für den Marathon-Vorbelastung sozusagen war ich da echt happy, dass es so gut lief hinten raus, ja.
Hast du dann so einen Escape-Plan gehabt, wo du gesagt hast, okay, wenn ich jetzt bei Kilometer 30 nicht mehr Bock oder Lust habe oder nicht mehr kann, dann kann ich hier mit der Bahn und mit dem Zug fahren oder wie ist das?
Gibt's da nicht.
Okay.
Dadurch, dass ich meine Route ja so optimiert habe wegen den Höhenmetern, bin ich wirklich, war auch ein bisschen ein Problem. Ich bin quasi losgelaufen da im Briegachtal, bin dann da irgendwann in den Wald eingetaucht und bei Waldau, bei Kilometer, 26, bin das erste Mal wieder auf dem Dorf getroffen.
Mhm.
Und das war auch meine Nachfüllstation. Das heißt, die ersten 26 Kilometer habe ich die 2x 0,5 Liter leer gemacht. Habe dann in Waldau in einem Hotel quasi auf der Toilette nochmal 2x 500 Milliliter nachgefüllt. Und von Waldau aus wäre ich aber niemals mit dem Bus oder so gescheit nach Freiburg gekommen.
Okay.
Weil Karfreitag, Feiertag, da fährt dann wahrscheinlich kein Bus mehr. Und mit 3x umsteigen wäre man vielleicht da irgendwie hingekommen.
Aber Geld hast du extra auch nicht eingepackt.
Doch, hatte ich dabei.
Okay.
Also fürs Taxi irgendwo in die Zivilisation zurück hätte es auf jeden Fall gereicht.
Ja.
Und meine erste, in Anführungszeichen, Escape-Situation wäre dann oben auf dem Turner gewesen. Das ist so ein Pass quasi, bevor man die Straße nach Freiburg dann runterläuft oder runterfährt. Da hätte ich theoretisch dann bei jemandem mitfahren können, jemand anrufen können oder sowas, wo mich da einsammelt. Oder halt versuchen, per Anhalter irgendwie weiterzukommen. Ob jemand da jemand verschwitzt, stinkend mitnimmt, ist die andere Sache.
Mhm.
Aber von da aus hätte ich zumindest versuchen können, irgendwie wegzukommen. Und erst unten ab Buchenbach, Kirchzarten, wo ich dann in Freiburg, schon fast bei Freiburg war, da hätte ich dann auf Bus und Bahn theoretisch umsteigen können.
Ja, warum macht dir sowas Spaß? Also warum?
Ja.
Keine Ahnung.
Weil es halt einfach ist halt wieder ein Abenteuer. Lauf halt dann mit Karte, mit Linie und war da so, bin einfach noch nie gelaufen. Also zwischen Buchenbach und sagen wir mal Tannheim, was so ein Dorf kurz nach dem Start war, kenne ich die Strecke dann nicht.
Ja.
Und da waren echt coole Wege dabei. So schöne Graswege, schöne Trails mit dabei gewesen, auch teilweise oben, wo ich gar nicht gedacht hätte. Und einfach die Herausforderung da zu suchen, danach zu laufen, ja.
Ja, ich meine, wenn du jetzt gesagt hast, wir machen so eine Challenge, wir rennen jetzt von A nach B, wer möglichst schnell nach B gekommen ist, gewinnt das Ding. Ah, da lasse ich mich ja für begeistern oder so, aber einfach so am, Ostersamstag oder Karfreitag, da durch die Butnik zu rennen, einfach 5,5 Stunden.
Hey, ja, für mich war es für mich 5,5 Stunden abtauchen in den Wald,
ja.
Ruhe zu haben, Podcast hören zu können. Ja.
Hm. Ich meine, ich habe jetzt am Ende ja auch nicht viel weniger trainiert, eher sogar ein bisschen mehr, auch von der Zeit und auch vom Umfang her. Aber das geht halt einfach viel einfacher, wenn man das halt so in kleinen Häppchen über die ganze Woche verteilt. 2 Einheiten mal am Abend, mal am Morgen macht. Das ist alles so, ja, trainingsorientiert und da habe ich Lust zu. Und ich habe auch Bock, mich da zu fordern und zu gucken, ob ich da leistungstechnisch mich verbessere. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, dass ich irgendwie 6 Stunden durch die Gegend renne, weiß ich nicht, von Füssen aus nach, keine Ahnung was, nach München, hätte ich echt keinen Spaß dran.
Er macht aber Spaß.
Nee.
Wenn du nach 20 Kilometern denkst, so, 20 sind durch, Marathon kommt noch.
Ja.
Ja, hat schon Bock gemacht. Und wie gesagt, so auch so vom Gefühl her, ey, das geht, ich habe noch die Kraft hinten raus. Also wenn ich jetzt in Freiburg aufgefüllt hätte, wäre ich nochmal 20, 30 Kilometer so weitergekommen. Also war nicht so, dass ich mich mit letzter Kraft mit einem 5-Minuten-Schnitt dann noch zum Ziel geschleppt hätte, sondern wie gesagt, wenn ich nochmal Rucksack aufgefüllt hätte mit Gels und mit Wasser, wäre es sicherlich nochmal so weitergegangen, nochmal 20, 30 Kilometer.
Wo hat es dann so Klick gemacht? So sagst du, jetzt ziehe ich die letzten 20 auch noch durch oder war es eigentlich den ganzen Tag gut? Also ich kenne das so, also, manchmal, so einen langen Lauf machst, denkst du so, ah, jetzt habe ich 20, ja komm, 5 machst du noch, geht schon. Und dann sagt man, ja gut, jetzt 25, kann man 30 auch noch voll machen. Da hat man so eine kleine Motivation, das noch zu schaffen. Aber wenn ich am Anfang darüber nachdenke, heute 30, dann habe ich echt schon keinen Bock mehr.
Nee, ich wusste ja, ich will am Schluss 62 stehen haben.
Okay.
Also ich wusste 62 stehen da und wenn am Schluss 61,5 gestanden wären, dann hätte ich die 62 voll gemacht. Ich wollte da die 62 stehen haben. Und ja, also ich hatte nie, da hatte ich echt nie das Gefühl, dass ich sage, boah, jetzt wird es zäh, jetzt könnte ich eigentlich auch aufhören oder sowas, sondern da am Freitag hatte ich echt den Bock, da auch durchzuziehen komplett. Mhm. Einmal war es ein bisschen kurz nervig, da hat mich Autoactive auch kurz im Stich gelassen, weil der Weg einfach aufgehört hat. Und das war so eine Serpentine im Wald runter und das sah auf der Karte schon komisch aus, wo ich dachte, ob es den Trail da wirklich gibt. Und natürlich gab es ihn nicht. Es hat auf einmal einen Bogen gemacht auf meiner Karte, da war aber kein Weg. Und dann bin ich so eine Böschung mal so, ja, 30, 40 Höhenmeter abgeklettert oder runtergekrabbelt dann so halbwegs. Und da war mal kurz so, oh, muss das jetzt sein, ich habe noch so viel vor mir und so, aber das war auch das Einzige, wo es gar nicht funktioniert hat auf der ganzen Strecke.
Okay,
ja,
ja, nee, stark, also Respekt auch für das Tempo, trotz Klettern da irgendwie noch ein 25er Tempo hinzulegen.
Ja, das ist die einzigen Meter gehen, wo ich in der ganzen Einheit mit drin hatte.
Ja, übel. Ja. Ja, also ich war mit Montag hart an mein Limit angekommen, was meine Belastungsumfänge so was betroffen haben. Hab mir noch eine schöne Runde rausgeklickt und bin mit Kai und Lisa hier aus dem Büro los. Und natürlich hatten die nicht mehr so viel Begeisterung, diese Runde mit mir zu teilen und mitzumachen. Dementsprechend ist es dann ein bisschen kürzer gewesen. Aber als dann die Sonne rausgekommen ist, dann ist Lisa dann doch nochmal die entsprechenden letzten 7 Kilometer mit mir gelaufen, damit ich meine 100 voll bekomme. Weil sonst wäre es leider eine 7. Einheit geworden. Weil die 100 sollten auf jeden Fall stehen an diesem Tag.
Ja, und dann laufen wir halt in 3 Wochen einfach mal nach München oder so.
Nee, machen wir nicht. Kommen wir zu wichtigeren Themen.
Dann kommst du auch in den Genuss dieser Langstreckengeschichte.
Ja. Aber ich habe gleichzeitig, wo der Anruf natürlich am Montagabend gekommen ist, aus Cortina, habe ich schon gesagt, ich werde jetzt die 55 angreifen oder die 50 Kilometer und nicht mehr die 80, weil ja, starke Leistung, da habe ich keine Chance auf 80 Kilometer.
Hast du schon keinen Bock mehr?
Nee, da habe ich keinen Spaß dran.
Ja, da ist aber leider technischer, wie das Ding jetzt durch den Schwarzwald.
Ja, das kann sein, ja.
Genau, was steht sonst so an? Was war sonst so los? Wir wollen erst ein bisschen Ausblick geben aufs vergangene Wochenende. Gleichzeitig auch Ergebnisse haben wir nicht viel. Am Osterwochenende war eigentlich nicht wirklich was los. Und dann haben wir noch 2 Fragen.
Genau, aufs kommende Wochenende wollen wir schauen.
Genau, aufs kommende Wochenende. Ja. Dann haben wir noch 2 Fragen und haben uns mal ein bisschen mit dem Thema Ruheumsatz, Grundumsatz und so weiter beschäftigt, weil das ja schon auch für viele interessant ist, die zum Beispiel auf ihr Gewicht ein bisschen achten wollen, achten müssen. Oder auch interessant ist für viele, die sagen, wie viel muss ich denn eigentlich zu mir nehmen, um mein Training auch entsprechend auszugleichen.
Ja.
Genau, ein Ergebnis habe ich vom vergangenen Wochenende. Und zwar waren in Serbien, in Belgrad, die World Athletics Cross Country Championships. Sieg erwähne ich wegen dem Trailergebnis. Sieg ging an Jakob Kiplimo aus Uganda mit 28,09. Habe mich hier verschrieben. 28,09 hat er gebraucht für die 10 Kilometer. Und 49. ist Tom Evans geworden. Also hat sich wirklich auf das Cross-Country-Rennen auch eingelassen. Mit 30 Minuten 16 ist er dann, ja, 49. geworden.
Mit 30 Minuten ungefähr, 2 Minuten hinter dem ersten.
Genau, 2 Minuten und 7 Sekunden.
Ja, stark.
Und
ja,
da sind nochmal 48 Leute dazwischen.
Und sind nochmal 3 dahinter gekommen oder sind noch, weißt du nicht, ne?
Nee, da kamen schon also, nochmal ein paar dahinter. Okay.
Ja, nee, stark, also, stark Leistung. Also ich glaube, er ist ja auch jemand, der da immer dabei ist, auch schon öfters gewesen ist.
Ja, diesen Winter einige von diesen kurzen Dingern gemacht hat, mhm, ja.
Also ja, 30 Minuten und ein paar Zerquetsche zu laufen auf so ein, wahrscheinlich nicht ohne Kurs, ist durchaus eine starke Leistung.
Ja, es war so ein Wiesenkurs und die hatten extra auch ein paar Heuballen oder Strohballen hingelegt als Hindernisse, hatten auch irgendwie so eine Matschgrube, ja, oder irgendwie sowas eingerichtet. Also war schon ein bisschen anspruchsvollere Strecke wie einfach nur eine Straßenrunde.
Also die typischen Crossläufe, wie man sie aus England, Amerika kennt, also über eine Wiese mit ein paar Strohballen,
genau,
zum Überspringen und berghoch, berghunter.
Ja, genau. Dann steht das war es eigentlich schon mit Ergebnissen, viel mehr habe ich jetzt gar nicht auch. Okay. Ostern ist ja gar nicht mehr so viel los immer. Ein Ergebnis habe ich noch aus Italien, da war nämlich der Dolomiti Beer Run. Mhm. Da ist meine Athletin, die Carola, Zweite geworden auf die 55 Kilometer Strecke. Ist da ein solides Rennen auf jeden Fall gelaufen, hat glaube ich auch da wirklich Bock gehabt. Strecke war ein bisschen geändert wegen schlechtem Wetter, wegen Schneefall oben, aber ja, ich glaube, war eine coole Veranstaltung soweit.
Also für etwas für die nochmal früh los wollen, kann man sich das mal merken für nächstes, mhm, Jahr. Genau. Auch Glückwunsch an der Carola da.
Genau, oder wer am Osterwochenende, war jetzt natürlich dieses Jahr das Osterwochenende, aber kann man vielleicht immer schauen, wer da im März noch ein längeres Rennen sucht. Ja,
es ist nicht viel los. Wir hatten das auch im Büro kurz besprochen, die letzten Tage vor Ostern, dass untypisch wenig los ist. Kai hat auch das so ein bisschen bemängelt, weil er ja als Radfahrer da ganz andere Sachen gewohnt ist. Da geht es um Ostern wirklich richtig rund. Da haben die viele, viele Veranstaltungen, die sie machen können. Und das fehlt ein bisschen im Trail. Also vielleicht gibt es da für den einen oder anderen Veranstalter mal eine Möglichkeit zu sagen, für alle Leute, die nicht Bock auf Ostern haben und Eier suchen, mal einen Trail-Off zu veranstalten.
Ja.
Vielleicht zieht das, ich habe keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Aber ich denke mal, da haben einige Lust, irgendwas zu machen.
Ostern ist halt zu variabel.
Deswegen kann auch sein, ja.
Deswegen ein bisschen schwierig. Genau, dann kommendes Wochenende stehen, ja, ich würde mal sagen, 2 interessante größere Sachen an für die Dachläufer, Läuferinnen. Einmal in Natunz, mhm, der Ötzi Trailrun. Wir waren ja letztes Jahr da bei der Veranstaltung. Und auch wie letztes Jahr ist es dieses Jahr auch wieder in Anführungszeichen Ausscheidungsrennen oder Sichtungslauf für die Europameisterschaft. Mhm. Und dementsprechend stark besetzt das Ganze. Petit Ballon war jetzt das erste Rennen, das auch schon für die EM so ein bisschen Sichtungsrennen war. Der eine oder andere hat sich da schon wirklich gut präsentiert. Der eine oder andere will sicherlich jetzt beim Ötzi nochmal nachlegen. Dementsprechend prominent sind eigentlich auch die Startlisten soweit.
Ja.
Beim 30 Kilometer, der hat 2100 Höhenmeter, haben wir echt eine gute Startliste. Ich habe jetzt vor allem mal die Dachathleten rausgesucht, da sind sicherlich noch 20 starke Italiener mit dabei. Alex Hutter, Adrian Niski, Miriam Meinheit, Hannes Namberger, Benedikt Hoffmann, Sarah Kistner, Johannes Löw, Marcel Geisler und Sven Koch stehen da auf der 30er-Liste.
Ich glaube, der Niski hat schon abgesagt, weil er ist erkältet gewesen, krank gewesen. Und dementsprechend ist er, glaube ich, nicht am Start.
Genau, aber ansonsten starke Liste auf jeden Fall. Mhm. Also allein aus deutscher, österreichischer Sicht auf jeden Fall eine starke Liste. Und wie gesagt, da werden noch sicherlich genug starke Italiener mit dabei sein.
Ja, denke ich auch.
Beim 15 Kilometer, der ja auch für die Europameisterschaft zählt als Sichtungslauf, da war beim Petit Ballon kein Lauf dabei, der dafür zählt für die Kurzstrecke. Unter anderem Franziska Althaus, Christoph Lauterbach, Andreas Schindler, Philipp Stuckart, Maximilian Zeus, Julius Ott, Annika Seefeld, Hanna Gröber, Moritz Aufderheide, der ja mehr oder weniger sein Comeback im Wettkampfsport dieses Jahr gibt.
Ja, da, und damals hat er es genau da erzählt, dass er nie wieder laufen wird.
Genau.
Da habe ich mit ihm nämlich schön mich unterhalten und die Verletzung ist so stark, dass er da wahrscheinlich nie wieder laufen wird. Also umso mehr freue ich mich natürlich, dass er da auch wieder in den Start gehen kann.
Ein Jahr später.
Und da vielleicht doch wieder zum Sport zurückgefunden hat.
Genau, und dann haben wir hier auch noch 3 starke Italiener mit dabei. Daniel Pattis, Armin Lach und die Claudia Sieder.
Ja.
Also wird sicherlich eine Interessante Geschichte in Natunz. Werde ich mir auf jeden Fall auch von den Zwischenzeiten her anschauen. Kann man wahrscheinlich bei Race Results sich ein bisschen schauen. Ich hoffe, es gibt die eine oder andere Matte auch zum kurzen Zwischenchecken. Aber wer jetzt noch kurzfristig Bock hat, nach Natunz zu fahren, ich weiß nicht, ob es ausverkauft ist oder nicht.
Habe ich jetzt nicht so nicht gesehen. Aber es ist bestimmt noch ein Startplatz möglich. Vielleicht sind auch noch ein paar Ummeldungen noch machbar, wenn man da vielleicht auf den gängigen Portalen nochmal schaut. Aber ich glaube, es ist noch möglich, sich anzumelden. Und ich glaube, wir freuen uns auch vom Büro aus, weil wir ja da mit der Miria eine starke Läuferin haben, aber auch mit Marcel einen starken Läufer auf der Langstrecke, soweit ich das sehe. Und auf der Kurzstrecke ist aber auch eine Claudia dabei, die bei der Kim trainiert. Und dementsprechend haben wir da auch wirklich starke Athleten ja vor Ort. Und mal gucken, was die reißen werden. Und da freue ich mich,
ja. Ja, genau. Also wer Bock hat, fährt dahin, schaut sich das Ganze im Live-Ticker an oder wie auch immer. Mhm. Genau. Anderer Wettkampf, der am Wochenende stattfinden wird, ist der Istria bei UTMB. Die letzten Jahre immer so ein bisschen Auftaktrennen, auch für die Europäer ja auch gewesen.
Ja, ich glaube, es hat ja erst so richtig Interesse gewonnen seit letztem Jahr, seit es auch ein UTMB-Rennen ist, glaube ich.
Ja.
Ist ja jetzt das zweite Jahr UTMB-Rennen. Ich weiß es nicht genau, ob es vielleicht auch schon das dritte Jahr ist.
Nee,
das
zweite Rennen.
Zweite Jahr. Und ja, jetzt wird es ein bisschen spannender für uns. Ich glaube, die Jahre davor war das unbedeutend klein.
Mhm. Und zwar letztes Jahr war es fast noch ein bisschen prominenter besetzt wie dieses Jahr. Aber auch dieses Jahr ist es wirklich gut besetzt. Wenn wir anfangen mit der 69 Kilometer Distanz, die hat 2200 Höhenmeter. Da sind vor allem der Andrzej Witek aus Polen und Hans-Peter Innerhofer, die zwei großen Favoriten. Der Andrzej ist letztes Jahr mit Stian Angermund zusammen auf Platz 1 gelaufen. Und bei den Frauen die Martina Porch aus Slowenien und Lena Laugner aus Deutschland, die Favoritinnen. Und ist ja auch die Qualifikation für den CCC.
Ja, aber du freust dich ja ganz besonders auf den, ja, vom Hans-Peter, die Leistung. Ah,
nee, auf OCC ist es die Qualifikation.
Sorry. OCC, genau, ja, genau. Aber du freust dich ja ganz besonders da auch deinen Athleten da zu betreuen. Erster Wettkampf für ihn, erster großer Wettkampf.
Erster langer Wettkampf, ja.
Also mal schauen, was da möglich ist. Trainingsdaten sehen ja vielversprechend aus. Also mal gucken, was du da mit ihm zusammen oder was er abliefern wird.
Ja, bin ich auch auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie die langen Läufe jetzt wirken. Weil wir doch viel lange Läufe gemacht haben, 3,5 Stunden Läufe, wo halt dann doch mal 45 Kilometer stehen bleiben mit 1800 Höhenmeter bei ihm. Also von dem her mal gucken, was auf so eine 69 Kilometer Distanz machbar ist.
Genau, also die 69 Kilometer sind tatsächlich die Bewerbung für den OCC. Da gab es letztes Jahr die Verwirrung, als viele Athleten und Athletinnen auf die Marathondistanz gegangen sind. Und wie du gesagt hast, der Pole und der Angermund, einer der wenigen waren, die auf die lange Strecke gegangen sind und dort relativ unbeschadet und sicher,
locker eigentlich, ja,
genau, sich den ersten Platz geteilt haben, weil die anderen sich alle auf den 40 gebettelt haben und dort diese Verwirrung entstanden ist mit den Qualifikationen. Da hat jetzt der UTMB nachgebessert und den Qualifikationsrennen, falls einer da nochmal nachschauen möchte, immer so ein extra Logo versehen, dass man auch sieht, okay, welches ist dann nur
wie so ein Badge ist da noch.
Genau, so ein Badge. Ja. Also welches Rennen ist für die Qualifikation, für die Top 3 sinnvoll oder für die Liste? Und welches Rennen ist zwar als K50-Rennen gelistet, weil es dort auch in die Wertung einfließt, aber keinerlei Einfluss für Chamonix hat.
Ja, genau. Die nächstgrößere Distanz sind die 110 Kilometer, 3900 Höhenmeter. Hier vor allem interessant bei den Männern, Janusz Kowalczyk steht hier auf der Startliste, der auch hier so ein bisschen seinen Jahresstartauftakt feiert sozusagen auf der langen Strecke. Poc Capell und Pablo Villa aus Spanien beide werden sie ihm aber sicher nicht einfach machen bei dem Rennen. Gerade Poc Capell, ja bekannt, dass er doch ein relativ hohes Tempo, denke ich mal, auch gehen kann bei einer Istria-Strecke. Könnte eine Strecke sein, wo ihm auch liegt vom Tempo her.
Ja, ich glaube, Janusz ist ja dieses Jahr schon mal eine 50 gelaufen. Hat er schon eine sehr starke Zeit hingelegt.
Straße
oder flach. Und mal schauen, was er da auf dem Trail dieses Jahr drauf hat.
Bei den Frauen, Favoritinnen Katarzyna Solinska aus Polen und Claudia Rosecker aus Österreich. Und bei der Königsdistanz, den 100 Meilen mit 6600 Höhenmeter. Bei den Frauen recht prominent besetzt mit der Esther Fellhofer aus Österreich, die Claire Banwarf aus Frankreich und Ida-Sophie Hegemann. Mhm. Ida ist ja bei Transgran Canaria leider gestürzt, hat sich da eine Rippe auch gebrochen und hat jetzt hier natürlich hoffentlich in Istria mehr Erfolg und mehr Glück bei den Rennen.
Ja, drücken wir ihr auf jeden Fall die Daumen, mal sehen, wie es läuft für sie. Bin ich sehr gespannt und ja, gucken, ob sie da so durchkommt, wie sie sich das vorstellt. Mhm.
Bei den Männern?
Letztes Jahr schon sehr gut gelaufen,
ja.
Bei den 100 Kilometern und jetzt nochmal eine Stufe weiter oben bei den 100 Meilen am Start.
Ja. Bei den Männern Alexander Westenberger als Favorit und Marian Pridatka aus der Slowakei. Mhm. Und aus Österreich ist der Gerald Pfister mit am Start, der ja eh für die Langdistanzen ja, bekannt berühmt ist.
Genau, letztes Jahr auch die Top 10 dort erreicht. Ja. Ich glaube 7., 6., sowas in dem Bereich. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig auswendig, aber da haben seinen besten Kumpel oder einer seiner besten Kumpel, den Florian Krasel, gemeinsam in die Top 10 gelaufen, wo noch der Jim Wormsley auch am Start stand, der dieses Jahr wahrscheinlich hier fehlt.
Ja, der ist nicht dabei.
Aber sonst ist es durchaus prominent besetzt.
Ja, Wormsley hat die Woche auch selber irgendwas gepostet. Er ist in Flagstaff im Moment und trainiert und wird sich auf Western States vorbereiten und so weiter. Also ja, okay. Der ist auf jeden Fall nicht in Istria.
Höhentraining dort drüben.
Ja, genau. Also da Istria kann man auf den bekannten UTMB-Kanälen auf jeden Fall verfolgen. Wird sicherlich mit Livestream und Coverage auch wieder abgedeckt sein und nicht nur ein Live-Ticker.
Mhm. Genau. Ja, so freuen wir uns drauf. Geht los.
Ja.
Trailrunning.
Ja.
Also wieder viele Ergebnisse, viele News von den letzten Wochenenden oder werden euch dann oder werdet ihr erwarten müssen so in den nächsten Folgen, aber da kommen wir nicht drum herum, weil das natürlich schon unsere Szene extrem ausmacht, dass wir natürlich dort auch über die Ergebnisse und die Rennen sprechen, weil es ja auch unser Thema ist hier im Büro, weil wir ja da auch vielleicht den einen oder anderen Athleten vor Ort haben und da auch ein bisschen die Ergebnisse mitgestalten dürfen.
Ja, genau. Dann haben wir zwei Fragen reingekriegt. Mhm. Eine Frage vom Christoph. Der Christoph hat noch eine Frage zur Laufkadenz nämlich gehabt. Er schreibt nämlich, man liest ja öfters, dass eine Schrittfrequenz von 180 Schritten pro Minute ideal wäre. Ich bin meistens eher im Bereich 150, 160 Schritte unterwegs. Wie wichtig sind diese 180 Schritte? Gilt das auch im Trail-Bereich? Habt ihr Tipps, wie man die Schrittfrequenz trainieren kann?
Genau, also erstmal ist es so, dass es im Gesamten ein sehr individuelles Thema ist. Jeder hat eine persönliche Schrittfrequenz, die er zwar verändern kann und auch beeinflussen kann und auch trainieren kann, aber im Prinzip hat man sich eine Schrittfrequenz, weiß nicht, ob man angeboren sagen kann oder angewöhnt wahrscheinlich eher, wo man natürlich jetzt auch schwer von 150 auf 180 wechseln kann, was davon abhängig ist. Am Ende ist die Schrittfrequenz auch immer davon abhängig, wie schnell man läuft, also wo kontrolliert man sie? Kontrolliert man sie bei einem lockeren Lauf, bei einem Regenerationslauf oder bei einem hochintensiven Lauf oder vielleicht sogar in einem Sprint? Das heißt, wenn ihr dort auch nochmal reinschaut, werdet ihr auch feststellen, dass die Schrittfrequenz sich ändert. Im Normalfall relativ klein, also es sind keine großen Sprünge. Wenn es mit großen Sprüngen sich ändert, dann seid ihr jemand, der schon sehr frequenzreich läuft, der wahrscheinlich dort auch dann im hohen Tempo mal eine 200 erreicht, der so diese Nähmaschinen-Schritte da so ein bisschen hat, so sehr, sehr schnelles Dribbeln. Da ändert es sich sehr sprunghaft auch unter den unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Bei den meisten Läufern ist aber der Wechsel zwischen langsam zu schnell da. Er sollte da sein, aber nicht ganz so groß wie jemand, der mit einer hohen Frequenz läuft.
Ja, ein bisschen abhängig ist ja auch von Körpergröße.
Genau.
Wie viel Raum du mit einem Schritt machen kannst oder halt nicht.
Genau, das ist davon abhängig. Prinzipiell ist es so, dass das natürlich so in den 2010er, 2000er Jahren durchaus untersucht wurde, auch viel beobachtet wurde, vielleicht auch schon vor den 2000er Jahren einiges geschaut wurde, wie es dann zum Beispiel Elite-Läufer aus Afrika machen. Und da hat man schnell herausgefunden, so 180 Schritte pro Minute oder teilweise auch mehr ist auf jeden Fall vielleicht weltbestleistungsentsprechend gut und hat natürlich gedacht, okay, das sollte man dann auch auf alle europäischen Läufer übertragen und natürlich auch am Ende auf jeden Hobby- und Freizeitathleten. Und dass das natürlich nicht funktioniert, sieht man recht schnell, wenn man sich dann vielleicht die kenianischen Läufern oder äthiopischen Läufern mal im Fernsehen anschaut, was die natürlich nicht nur für Schrittfrequenzen haben, sondern auch was die für raumgreifenden und lange Schritte haben. Das ist weit weg von der Realität, wo sich die meisten Athleten und Athletinnen befinden, hier in Trailrunning oder im Hobbybereich. Und das kann halt einfach nicht funktionieren. Und deshalb ist es auch sehr gefährlich, wenn man jetzt versucht, von 150 auf 160 Schritte auf 180 zu wechseln. Und das funktioniert meistens überhaupt nicht, weil man gleichzeitig natürlich an der Schrittlänge rausnimmt oder diese reduziert. Das heißt, wenn du heute anfängst, Christoph, zu sagen, ich will jetzt mit 180 laufen, dann funktioniert das. Du setzt dir vielleicht ein Beat auf den Ohren und versuchst da nachzutrainieren und die Schritte genau richtig zu setzen. Die Folge wird aber sein, dass du nicht schneller läufst, nicht wesentlich oder vielleicht sogar langsamer läufst dadurch, aber dadurch halt deutlich kürzere Schritte machst. Weil das ist immer die Folge, wenn man das eine gegen das andere ausgleicht, dann wird natürlich irgendwo die Leistung rausgenommen, weil du nicht zwingend schneller läufst, nur weil du jetzt plötzlich schnellere Schritte machst. Das heißt, es muss halt durch Training trainiert werden, das hat er ja auch so geschrieben. Hier kann man dann Lauf-ABC-Übungen machen zum Beispiel, Frequenztraining kann man da machen, um die Schritte zu erhöhen. Sprints kann man dort machen, eher steile Sprints, wo natürlich auch eine hohe Schrittfrequenz, eine hohe Schrittkadenz gebraucht wird, um das einfach zu trainieren und zu verbessern. Und dann geht es gar nicht darum, dass man von 150 auf 160 Schritte verändert, sondern vielleicht von 150 auf 155 und von 160 vielleicht auf 163, weil das natürlich dann pro Minute schon mal 2-3 Schritte mehr sind. Und wenn man das natürlich dann beliebig auf seine Streckenlängen hochrechnet, sei es auf dem Marathon, auf 10 Kilometer, auf 800 Meter oder vielleicht sogar auf dem Ultramarathon, dann ist das doch eine ganz schöne Menge. Und dementsprechend kann es schon dafür sorgen, dass man ein paar Minuten schneller ankommt. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, im Trail das zu trainieren und zu verbessern zu bestimmten Jahreszeiten.
Ja, also das ist die Möglichkeit, ein bisschen was an seiner Geschwindigkeit zu machen. Aber wie du sagst, jetzt nicht krampfhaft versuchen, da 20 Schritte schneller zu laufen oder sowas.
Genau, aber jetzt auch nochmal auf Christophs Beispiel bezogen. So, wenn er mit 150 bis 160 unterwegs sind, dann ist seine Schrittfrequenz durchaus relativ niedrig, kann man sagen. Jetzt auch nicht extrem niedrig, aber auch nicht extrem hoch. Und da wird sich auf jeden Fall so ein Lauf-ABC-Training, was die Schrittfrequenz fördert oder auch Bergsprints sehr gut aneignen. Also für ihn ist es vielleicht gar nicht so wichtig, dass er eher flache Sprints ins Training reinbringt, sondern wirklich sagt, okay, ich bringe mir da so richtig steile Uphill-Sprints rein, wo er richtig auf Frequenz geht, um das zu verbessern, weil er höchstwahrscheinlich einen relativ langen Schritt hat, wissen wir jetzt hier natürlich nicht, aber da bringt es ihm nichts, wenn er noch weiteren langen Schritt macht, also zum Beispiel Sprungübungen macht, die eher in die Länge gehen, anstatt in die Höhe. Das bringt ihn nicht sehr viel oder flache Sprints, sondern zu sagen, okay, er setzt auf die Schrittfrequenz und kann hier vielleicht nochmal 2-3 Schritte pro Minute herausholen und dementsprechend seine Geschwindigkeit verändern.
Jetzt hat er noch gefragt, wie es auf dem Trail ist. Und auf dem Trail ist es halt nochmal schwieriger, das Ganze wirklich umzusetzen, zu kontrollieren, weil du natürlich schon entsprechend des Geländes halt reagieren musst.
Genau.
Am Berg läufst du dann vielleicht ein bisschen langsamere Schrittfrequenz mit kürzeren Tribbelschritten, bergab vielleicht eine höhere Schrittfrequenz, dann hast du irgendwelche Felsen, wo im Weg sind, also auf dem Trail ist es noch schwieriger, sich daran zu orientieren.
Ja, also prinzipiell wird es ihm auch dort was bringen, zum einen, wenn es dann vielleicht auch steile Anstiege in seinen Trails gibt, wo er mal durchlaufen muss und nicht ins Hiken wechseln will, dass er natürlich dort die Schrittfrequenz nochmal verbessert und am Ende natürlich vielleicht auch koordinativ eine hohe Schrittfrequenz nochmal übt und trainiert, zum Beispiel mit so Sprungwechseln oder auch mit diesen Lauf-ABC-Übungen, damit er dann natürlich auch, wenn er mal im Trail gefordert wird, kleinere Schritte zu machen, weil da eine Wurzel ist, da ein Stein ist, wo er dazwischen trippeln muss, das einfach auch sehr gut hinbekommt. Und das kann er natürlich zum einen durch diese Übungen trainieren, aber auch einfach durch regelmäßiges Laufen auf dem Trail, dann wird die Frequenz auch nochmal verändert. Vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis, warum es wichtig ist, dass man die Schrittfrequenz oder die Schrittlänge verändert im Training, weil beides im Prinzip die Geschwindigkeit ausmacht. Also wenn man die Schrittfrequenz mal der Schrittlänge multipliziert, das ist am Ende der Speed beim Laufen. Das heißt, wenn du eins dieser beiden Dinge veränderst, es sind natürlich viele Dinge, die damit einfließen, warum man es verändern kann. Muskuläre, kardiovaskuläre Einflüsse, koordinative Einflüsse, neuronale Einflüsse, die das verändern können. Aber wenn es dir gelingt, eins von diesen beiden Faktoren Meter oder Zentimeter oder einen Schritt mehr pro Minute zu verschieben, dann wird deine Geschwindigkeit besser und du läufst im Prinzip ein höheres Tempo bei gleichbleibender Leistung.
Genau, weil es ja einfach ein reines Rechenspiel dann ist quasi, wie viel Raum du mit einem Schritt machen kannst.
Genau, also so simpel ist Laufen, einfach die Schrittfrequenz mal die Schrittlänge multipliziert, kann man auch diverse Formeln finden, muss ein bisschen aufpassen, dass man dort immer entweder nur mit einem Bein oder mit beiden Beinen rechnet, dementsprechend weichen die Formeln ab, weil man immer einmal rechts, links als einen Schritt sieht oder immer nur immer rechts, links als zwei Schritte sieht. Das ist davon abhängig und das multipliziert mit der Schrittlänge, dann hast du den Speed. Ja, und dann weißt du, wie schnell du laufen könntest.
Ja, oder wenn du dann schnell eine höhere Schrittfrequenz hast, wie schnell du dann automatisch quasi wärst.
Genau, wichtig ist vielleicht auch nochmal kurz der Hinweis, dass natürlich die Uhren das auch alles tracken und erfassen. Aber selbst dann, wenn man einen halben Schritt oder einen Schritt mehr pro Minute macht, dass das natürlich oft von den Uhren auch nicht dargestellt werden kann, weil es dann Verbesserung im 0,5-Bereich ist. Das heißt, selbst wenn man da ein Training gezielt setzt und man schneller wird, zeigt vielleicht die Uhr immer noch 160 an, weil es 160,5 ist, ein halber Schritt mehr pro Minute. Und deshalb kann man sich da nicht hundertprozentig auf die Uhren verlassen, aber man kann sich daran orientieren, was die so anzeigen. Und das kann man ja mal so ein bisschen vergleichen für sich, wenn man die Schrittlängen ändert oder die Schrittgeschwindigkeit ändert, wo dann da zum Beispiel die Varianz auch liegt.
Ja. Also das ist eine Möglichkeit. Wie man das verbessern kann, ist auch ein Thema, wo man sich ja, wie du sagst, mit bessere Performance auch erarbeiten kann, ohne jetzt unbedingt harte Intervalle laufen zu müssen oder die Grundschnelligkeit zu verbessern.
Mhm. Aber es ist auch ein Training, was dann eher weit weg ist von der Trail-Saison. Mhm. Das heißt, jetzt damit anzufangen, nochmal so ein gezieltes Training für die Verbesserung der Schrittfrequenz oder Schrittlänge reinzubringen, ist vielleicht jetzt auch nicht mehr der richtige Zeitpunkt. Aber für alle, die sagen so, Mensch, ich möchte doch nochmal an eins der beiden arbeiten und das auch während der Saison weiterhin fördern. Da kann man immer wunderbar am Ende vom Dauerlauf oder in der Mitte vom Dauerlauf oder am ersten Drittel vom Dauerlauf dann die Sprints reinbringen. Und beim Christoph würde ich empfehlen, eher die Uphill-Sprints reinzubringen. 5-6 Mal, kurzer Sprint, 20, vielleicht 30 Meter so ein Rodelberg hochgesprintet, wirklich auch auf Frequenz dort hochgehen. Und für alle, die jetzt schon eine hohe Schrittfrequenz haben und sagen, okay, ich habe aber eine sehr niedrige Schrittlänge, den würde ich einfach empfehlen, so 5-mal, 6-mal, 20 Sekunden in der Mitte vom Dauerlauf einzublauen, wo man mal richtig auf Druck läuft, richtig schnell läuft, 2 Minuten locker, sich kurz erholt und dann wieder den nächsten Sprint für 20, 30 Sekunden zieht.
Ja, das ist auch eine Einheit, wo man ja auch ohne großen eigenen Berg irgendwie umsetzen kann.
Genau, und auch eine Einheit, die halt keinen Einfluss hat für das Training, weil man sich dann relativ schnell auch davon erholen kann. Das ist jetzt nicht wie ein richtiges Intervall, wo man erstmal 2 Tage Pause braucht, sondern da hat man sich dann schon wieder erholt, wenn man zu Hause angekommen ist.
Ja, genau, also so ist hoffentlich für Christoph die Frage ausreichend beantwortet.
Genau, wir hatten noch eine zweite Frage und da gab es eine Frage von Florian, die ist sehr, sehr lang gewesen. Ich habe aber trotzdem mal so ein bisschen die Eckpunkte herausgefasst, um was es ihm geht. Vielleicht ist der ein oder andere Hörer und Hörerin dort in einer ähnlichen Situation und hat sich da vielleicht selber auch Gedanken gemacht. Der Florian hat sich 2 Hauptwettkämpfe rausgesucht. Dieses Jahr will er so 80 bis 120 Kilometer laufen, im Frühjahr und im Spätjahr oder im Sommer. Mit Höhenmeter natürlich auf den Trails. Und will aber unbedingt gerne nochmal ein eigenes Etappenlauf durchführen. Und dort will er den Rheinsteig überqueren oder durchlaufen in 6 bis 7 Tagen. Rund 310 Kilometer und knappe 10.000 Höhenmeter ist das gesamt gesehen. Mhm. Und jetzt fragt er sich natürlich, wann er das am besten machen möchte. Ist es ihm nicht wichtig? Ist es ihm nicht ganz so wichtig? Also er will es nicht möglichst schnell schaffen. Er möchte es einfach schaffen, das Event oder diese Strecke zu laufen. Aber er möchte jetzt nicht die möglichst schnellste Zeit oder die möglichst beste Leistung da abrufen. Er möchte einfach nur durchkommen, kann man vielleicht sagen. Wann würdest du das vielleicht für ihn empfehlen?
Genau, also ich würde es auf jeden Fall nicht, wie er geschrieben hat, so nah an den Wettkampf legen. Er schreibt ja hier, sein Hauptwettkampf ist der Ehrwald Trail, einer der Hauptwettkämpfe. Und er überlegt quasi, ich glaube, 2 Wochen vorher.
Genau, also er will so 2 bis 3 Wochen vorher vom Hauptwettkampf, genau.
Genau, überlegt er noch, das Projekt einzustreuen. Und das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Mit 310 Kilometer, 10.000 Höhenmeter. Auch wenn er jetzt hier 6 bis 7 Tage einplant, ist halt trotzdem eine Woche mit 300 Kilometern und 10.000 Höhenmetern. Und die braucht entsprechend eine Erholungsphase danach, beziehungsweise das wird man merken noch eine gewisse Zeit lang. Wenn man ja wirklich 6 Tage lang 50 Kilometer oder 40 bis 50 Kilometer gelaufen ist mit den entsprechenden Höhenmetern und da der Körper einfach länger braucht, um sich davon zu erholen, auch wenn das Ganze natürlich jetzt nicht hochintensiv gelaufen wird.
Genau, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, wie es mit der Regeneration auch aussieht, dass das durchaus sehr lange dauern kann. Und wenn er hier beim Ehrwald Trail oder bei seinen Wettkämpfen entsprechend natürlich auch die bestmöglichste Leistung abrufen will, dann ist es eher kontraproduktiv. Wir hatten aber auch mit dem Ramon Manager darüber gesprochen, wie es mit so einer Umfangswoche prinzipiell aussieht. Aber da übersteigt definitiv 310 Kilometer für die meisten aller Athleten, meiner Meinung nach, wahrscheinlich vom Freizeitathleten bis zum Spitzenathleten, der Umfang deutlich von so einer Umfangswoche. Also da wird der Ramon Manisch auch nicht in 6 oder 7 Tagen 310 Kilometer mit 1000 Höhenmeter, 10.000 Höhenmeter zurücklegen.
Genau, und vor allem, wenn du sagst, ja, das Abenteuer ist jetzt auch nicht mein Peak, sondern ich will das auch machen, ist halt auch, finde ich auch irgendwie schade für das Abenteuer in Anführungszeichen, weil den Rheinsteig komplett abzulaufen, das sollte dein Peak sein. Mhm. Oder da sollte man richtig Bock drauf haben und nicht so als Anhängsel nach dem Motto, ja, muss ich halt irgendwie machen.
Genau, also.
Will ich halt irgendwie gemacht haben.
Ja, so wie du es ja auch gesagt hast, du hast ja richtig Bock gehabt auf diese 60 Kilometer, auch wenn es ein sehr kurzfristiges Projekt ist, aber sicherlich ein gutes Trainingseinheit auch ist, für dich gesehen. Und ich glaube, such dir da irgendwie ein Abenteuer raus, wo du sagst, okay, ich habe richtig Bock drauf. So ein kurzes Event, wie du es ja jetzt zum Beispiel gemacht hast, das passt optimal so 2-3 Wochen natürlich nochmal rein ins Training vor einem Hauptwettkampf. Ja, dieses lange Ding, ja, das kann man vielleicht nochmal im Herbst machen, aber mach es dann wirklich auch, wenn du sagst, es ist richtig mein Ding, ich habe da richtig Spaß dran. Dieser Rheinsteig ist irgendwie mit mir verknüpft und ich laufe da jeden Tag drauf und jetzt will ich das Ding einmal komplett ablaufen und nicht nur jeden Tag irgendwie ein kleines Stückchen oder einen kleinen Teil davon. Und da habe ich richtig Bock drauf, da weiß ich nicht, auch ein Ding rauszumachen. Und dann setzt es dir als Hauptlauf und du kannst es ja wunderbar zum Spätherbst nochmal als Ziel setzen. Und wenn du selber merkst, boah, diese Wettkämpfe in den Trails, die haben mich geschwächt und ich fühle mich matt und müde und auch mental nicht mehr stark genug, um das Ding zu machen, dann mach es halt das Jahr drauf. Aber ich würde das schon als ja, kleines Event und Highlight für dich persönlich setzen. Auch wenn die Außenwelt es vielleicht nicht mitbekommt, ist es doch vielleicht ein cooles Ziel persönlich, ja, diese 310 Kilometer zu schaffen. Und wenn man da die Uhr irgendwie durchlaufen lässt, auch wenn Strava es dann nicht hochlädt,
ja,
ist es doch vielleicht ganz cool gemacht oder geschafft.
Ja, also das auf jeden Fall, ja. Ja. Genau, so kannst du es, glaube ich, machen. Florian hieß er, glaube ich, ja.
Genau, also ja, genau, sucht euch da gute Zeitpunkte aus, also kleinere Umrundungen, Überquerungen oder besondere Wege, passen immer sehr gut rein in der Vorbereitung, aber ich glaube so 310, das ist ja eine brutale Sache, selbst für sehr erfahrene Ultraläufer, die werden da sicherlich 2 Wochen, 3 Wochen später noch merken, ja, dass dann vielleicht die Kraft bei ihren Hauptrennen dann fehlt.
Ja, auch so ein bisschen, das ist ja auch die Überleitung zu unserem Thema, was wir jetzt haben, wo es nämlich auch so ein bisschen um Energie im Körper geht, um Grundumsatz, um Nahrung und so weiter im Körper geht, weil das ja schon durch die Woche, das zehrt halt an den Speichern und an den Kapazität des Körpers. Und das ist, auch wenn man sich von den Beinen her wieder gut fühlt, aber vielleicht doch ein Thema, wo ein bisschen länger nachwirkt. Mhm.
Genau, haben wir ja auch letzte Woche dann auch dargestellt, dass es deutlich länger braucht, bis sich dann der Stoffwechsel auch regeneriert hat von sowas, dass dann auch diverse Prozesse auch noch nicht so laufen, wie man sich das gerne vorstellt und dass sicherlich dann auch Training zwischen diesen beiden Events dann auch nicht mehr gut funktionieren werden. Warum wir eigentlich zum nächsten Thema kommen? Wir oder ich und der Kai haben vergangenes Wochenende, da warst du nicht, nee, vergangene Woche am Donnerstag,
ja,
da warst du schon nicht mehr im Büro, mal sein Atemgasgerät hier ausgepackt und eine Grundumsatz- oder Ruheumsatzmessung durchgeführt, in dem Fall bei mir. Und es kamen erschreckend niedrige Werte bei mir raus.
Mhm. Und da kannst du mal kurz sagen, was du da machst während der Messung.
Genau, also während der Messung habe ich dann so eine Atemgasmaske auf, ähnlich wie es dann auch bei einer Spiroanalyse dann zum Beispiel auf dem Laufband passiert. Nur, dass ich mich dort nicht auf dem Laufband befinde, sondern für 10 Minuten also in so einen Ruhezustand komme. Ich liege dann einfach auf dem Sofa.
Ist eingeschlafen.
Fast eingeschlafen, darf man aber nicht. versuche einfach den Körper runterzubringen, liege dort 10 Minuten und dann erfolgt 10 Minuten lang eine Messung. Also 20 Minuten habe ich diese Maske aufgehabt und die Werte sollen dann darstellen, wie mein Stoffwechsel in der Zeit funktioniert, wie viel Kilokalorien ich dann für diese 10 Minuten oder 20 Minuten, je nachdem, wie lange die Messung dauert, umsetze. Und dann kann man das natürlich entsprechend hochrechnen und feststellen, was dann der Grundumsatz oder der Ruheumsatz pro Tag oder pro Stunde ist, wie man es dann auch gerne ausrechnen möchte. Mhm. Genau, das ist der Hintergrund dahinter.
Okay, und das ist jetzt so ein bisschen was, was ja viele sich auch mit beschäftigen, wenn du jetzt in den verschiedenen Apps eingibst, was du abnehmen kannst oder was du abnehmen willst, dann bekommst du ja auch oftmals eine Kalorienzahl vorgesetzt.
Genau, also es gibt diverse Möglichkeiten, wie man das erstmal messen kann. Die von mir gewählte Messung ist die indirekte Kalorimetrie. Das ist diese Möglichkeit, das über diese Atemgas-Messgerät oder Atemgasanalyse durchzuführen. Es gibt da diverse Geräte, es gibt sogar Räume, wo man das angeblich machen kann, habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber auch darin soll das funktionieren. Und die von dir angesprochene Möglichkeit ist diese Schätzmethode. Das heißt, hier gibt es diverse Formeln, diverse Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben in den Jahren und die berechnen über eine Formel, wie zum Beispiel dieser Umsatz pro Tag aussehen kann. Einer von diesen Typen ist zum Beispiel der Harris-Benedict oder diese Harris-Benedict-Formel, der sich das überlegt hat. Und wenn man die Formel erstmal sieht, sieht es hart nach einer richtigen, ekligen Mathematikaufgabe aus. Deshalb kann man das gerne nutzen. Man kann aber auch die Rechner, wie du sagst, von Apps oder von Google oder Co. nutzen, um das natürlich sich ausrechnen zu lassen.
Genau, weil die Formel gibt es einmal für Männer und für Frauen. Und jetzt zum Beispiel die Männerformel ist 655,1 plus 9,6 mal Körpergewicht plus 1,8 mal Körpergröße in Zentimeter minus 4,7 mal Alter in Jahren. Ja. Wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, kann sich das Ganze auch ergoogeln und da einfach mal seine Werte eintragen.
Genau. Wir kommen vielleicht nochmal gleich also auf die Vor- und Nachteile. Als dritte Möglichkeit oder einer der weiteren Möglichkeiten ist noch eine bioelektrische Impedanzanalyse, BIA.
Impedanz, ja.
Impedanz, die auch nochmal eine Möglichkeit hat. Da wird das so mit Widerstand gemessen. Ich glaube, man hat ein Elektron am Fuß und an der Hand oder, glaube ich, zweimal in der Hand. Weiß ich nicht genau. Ich glaube, es gibt auch sogar eine Vierer-Messung. Da hast du an vier Stellen des Körpers diese Messungen angebracht oder diese Ionen. Und darüber kann man das auch messen und auch herausfinden.
Das ist ein bisschen das, was man für so Körperanalyse Waage kennt.
Ja.
Da versucht die Waage über die Messung der fettfreien Masse im Körper dann zu schätzen, was der Grundumsatz sein kann.
Genau. Und im Prinzip, so wie wir es gerade aufgelistet haben, ist es schon von der Genauigkeit von oben nach unten abnehmend. Das heißt, diese indirekte Kalorie Metrie ist sicherlich das Genaueste, was man machen kann. Diese Schätzmethode oder diese Formelmethode ist auf die breite Masse der Gesellschaft anzuwenden. Dort ist es schwer, sich dran zu orientieren, wenn man vielleicht sportlich sehr aktiv ist oder wenn man Leistungssportler ist. Und von der BIA halte ich persönlich auch nicht ganz so viel, weil sie ist auch sehr fehleranfällig und sehr fehlinterpretierbar, was am Ende rauskommt. Also wenn man wirklich sagt, man will hundertprozentig wissen, was der Grundumsatz ist, dann ist die indirekte Kalorimetrie schon eine Möglichkeit. Man muss aber auch sagen, dass eine Messung durchaus auch ein Fehlerpotenzial enthalten kann.
Genau, Fehlerpotenzial, ja, wie du vorher gesagt hast, man muss da 10 Minuten erstmal runterkommen, ruhig sein, danach 10 Minuten messen. Da kann natürlich Stress ein Fehlerfaktor sein. Wie wirklich schafft man es, da runterzukommen? Wie ist mein Tag bisher verlaufen? Wie ruhig war mein Tag? Bin ich schon 5 Minuten zur U-Bahn gesprintet am Morgen? Hatte ich schon Stress am Morgen, weil es daheim vielleicht ein bisschen hektisch war? Habe ich verschlafen morgens? All so Sachen und natürlich auch der Trainingsumfang, in dem man sich gerade befindet, können da alles die Daten auch beeinflussen.
Genau, also Krankheit zum Beispiel kann auch mit reinfließen. Das heißt, man geht heute zu seinem Labor seines Vertrauens, macht die Messung. Der Körper ist aber schon mit der Bekämpfung von einem Virus beschäftigt. Dann ist natürlich auch die Frage, ob die Daten wirklich auf die alltäglichen Messungen anzuwenden sind. Körperliche Leistung, wie du sagst, sind natürlich ein großer Einfluss. Das heißt, der Trainingseinfluss vom Tag davor kann durchaus einen Einfluss auf den Ruheumsatz oder auf den Grundumsatz haben. Das darf man nicht vergessen. Das ist auch vielleicht nochmal ein Punkt, den wir gleich nochmal kurz besprechen müssen. Der Ernährungszustand kann natürlich auch einen Einfluss haben. Ich habe das zum Beispiel nüchtern gemacht, das sollte man zum Beispiel auch machen, nüchtern und ohne Koffein am Morgen diese Messung auch durchführen. Und selbst dann gibt es immer noch Fehlermessungen, die vielleicht nicht optimal waren. Und dann sollte man vielleicht sagen, okay, diese Tagesmessung hier hat nicht funktioniert, ich kann das nochmal mit einer anderen Messung 2 Wochen, 3 Wochen später oder zum anderen Zeitpunkt vergleichen. Also das heißt, nur weil ihr einmal diese Werte herauskommt, heißt es noch lange nicht, dass das auch wirklich absolute richtige Werte sind und dass man sich daran orientieren kann. Genau, aber vielleicht mal zurück zu meinem Beispiel. Bei mir ist jetzt rausgekommen am Ende 1580 Kilokalorien pro Tag.
Also bei der indirekten Kalorimetrie.
Genau, ist erstmal rausgekommen. Es deckt sich auch so ein bisschen mit meinen persönlichen Empfindungen. Wir haben ja auch schon mal über das Abnehmen auch hier im Podcast gesprochen. Und es kommt sehr nah an den Werten der der Regel oder dieser Formel ran.
Genau, wenn ich nämlich mit dir die Harrison-Benedict-Formel rechne, dann kommt man auf 1590 Kilokalorien.
Genau, also das ist sehr, sehr identisch. Aber man muss jetzt auch sagen, dass es für einen sportlich aktiven Mensch, also leistungsorientierten Mensch, auch nicht besonders herausragend ist. Mhm. Also hier bin ich sehr niedrig, zumindest bei dieser einen Messung gewesen. Wir werden sicherlich diese Messung nochmal wiederholen und nochmal überprüfen und da nochmal schauen, ob die auch gestimmt hat, ob man da vielleicht dann im anderen Trainingszustand oder anderen Leistungszustand oder Tageszustand dann nochmal einen anderen Wert errechnen kann. Aber momentan ist erstmal der Wert sehr, sehr wenig. Mhm. Was bedeutet das jetzt für mich?
Genau, ist ja, also man muss ja aufpassen, das ist ja jetzt erstmal der Ruheumsatz für dich. Das heißt, man muss ja noch dazu rechnen, was du aktiv am Tag machst oder verbrauchst.
Genau, also das ist jetzt wirklich so, wenn ich jetzt hier liegen würde, wenn ich mich jetzt ausruhen würde, wenn ich jetzt nicht besonders viel über Sachen nachdenke oder meine Gehirnzellen besonders anstrenge, dann sind es diese 1000.
Also Alltag halt.
Alltag, ja. Nein, 1580 und ich bin halt auch eine faule Sau, abgesehen vom Sport. Das heißt, man kann das jetzt hier mit diversen Alltagsaktivitäten ja nochmal multiplizieren, um dann auf seinen Umsatz pro Tag zu kommen. Bei mir zum Beispiel wäre es eher so eine 1,2 bis 1,4, mit der ich multipliziert werde. Mhm. Das ist eher die unterste Kategorie. Sehr geringe Aktivität, hauptsächlich sitzende Tätigkeit. Ja, also wir Trainer sitzen halt leider, wir sind nicht aktiv. Also der wird es dann multipliziert. Ich habe es jetzt mal mit einer 1,3 multipliziert. Das heißt, ich bin bei 2050 Kilokalorien pro Tag, die ich umsetze, wenn ich mich sportlich nicht aktiv bewege.
Wobei du nach den Vorgaben, wo wir hier drin stehen, schon ein bisschen höher gehen könntest wahrscheinlich. Weil du hast ja jetzt das sehr geringe Aktivität, hauptsächlich sitzende Tätigkeit hast du jetzt ausgewählt. Mhm. Da gibt es ja schon noch leichte körperliche Aktivität, wie Gehen oder leichte Hausarbeit. Dann gibt es noch regelmäßige körperliche Aktivität oder Berufstätigkeit und regelmäßiges Training oder körperlich anstrengende Arbeit gibt es ja auch als Faktor. Also ich denke, da kann man schon ein bisschen höher gehen vom Faktor her, wie jetzt die 1,3, weil du ja trotzdem 6 bis 7 Mal in der Woche Sport machst.
Ja, da will ich ja gerne den Sport ja nochmal on top rechnen.
Genau, dann musst du die niedrigste nehmen und den Sport on top rechnen.
Genau, wie gesagt, ich mache sicherlich hin und wieder auch leichte Hausarbeiten, ich gehe auch hier zur Arbeit, aber es sind auch nur 10 Minuten Weg und wieder zurück. Ich gehe sicherlich auch mal zum Kühlschrank, um mich des Essens zu bedienen, aber es wird höchstens hier im niedrigeren Bereich sein. Also nicht viel höher. Und das ist auch das, was ich gefühlt mit meiner Wahrnehmung entdeckt, wenn ich dann mein Essen tracke, dass ich abnehme, wenn ich vielleicht unter diesem Kilokalorienwert bleibe. Nun muss man natürlich darauf achten, und das hast du ja eben gerade schon angesprochen, dass man on top die sportliche Leistung hier auch drauf rechnet.
Genau, wenn du jetzt nämlich hier den Punkt nehmen würdest, sehr aktiv, regelmäßiges Training oder körperlich anstrengende Arbeit, dann dürftest du 1,8 bis 2,2 dir dazu rechnen. Mhm. Dann wärst du ja irgendwo bei 2800 bis 3200 Kilokalorien. Und wenn du sagst, okay, ich habe hier 1500 mal 1,3 gerechnet für die Bürotätigkeit, die du machst. Und dann rechne ich nochmal 700, 800 Kilokalorien für meine Sporteinheit drauf. Wenn du jetzt eine Stunde locker laufen gehst, dann hast du ja so 600, 700 wahrscheinlich Kilokalorien, dann kommst du ja auf diesen 1,8er Wert ungefähr.
Genau.
Aber ist halt dann nicht gültig für Tage, wo du dann einen Ruhetag machst zum Beispiel. Mhm.
Genau, das heißt am Ende, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt nochmal 700 obendrauf, weil ich jetzt eine mittelharte Einheit gemacht habe, auch hier muss man natürlich sagen, dass rein theoretisch die angezeigten Kilokalorien von den diversen Plattformen, Uhren oder sonst was dergleichen auch nur ein rein theoretischer Wert ist. Das heißt nicht zwingend, dass ihr das auch so verbraucht. Dafür muss man dann eine Spiroanalyse durchführen. Ist das richtig? Ja.
Ja.
Um dort halt auch wirklich zu ermitteln, okay, bei welcher Intensität, wie viel verbrauche ich da? Und umso leistungsfähig der Mensch natürlich ist oder die Person, umso mehr Kilokalorien setzt er um, umso höher die VO2 Max ist, umso mehr Leistung wird passieren, umso mehr Energie wird verbrannt, umso mehr Hitze wird erzeugt und umso mehr braucht der Körper auch bei einer lockeren Aktivität. Wenn die Aktivität natürlich dann auch immer lockerer bleibt, dann ist es auch niedrig von der Intensität, aber wenn es dann eine mittellockere Aktivität ist, ist es deutlich höher. Und da sehen wir ja natürlich auch bei uns Sportler und Sportlerinnen, die bis zu 1000 Kilokalorien bei einem wirklich lockeren und entspannten Dauerlauf verbrauchen. Aber wir sehen auch Athleten und Athletinnen, die vielleicht nur 500 bis 600 Kilokalorien verbrauchen, wo der Umsatz dann während der Aktivität deutlich niedriger ist als bei einen absoluten Profiathleten zum Beispiel.
Ja, und denn das ist halt auch, diesen Umsatz darf man halt nicht überschätzen. Also gerade wenn jemand sagt, hier, ach, ich bin eine Stunde gelaufen, ich kann das auf jeden Fall jetzt essen und so weiter, aber im Zweifelsfall hat man halt nur 600 Kilokalorien durch den Lauf verbraucht. Dazu hat man noch seine, wie jetzt bei dir zum Beispiel, 2000 Aktivitätskalorien am Tag, Ruheumsatz plus hier Leistung sozusagen. Mhm. Dann bist du vielleicht bei 2500, die du an dem Tag verbrauchen darfst, ohne zuzunehmen, oder zu dir nehmen darfst, ohne zuzunehmen. Und die hat man relativ schnell drin.
Ja, also 2000 auch so als Mann in unserer Größe und unserem Alter ist sehr leicht, sehr leicht zu erreichen. Schwer wird es dann, wenn wir lange Läufe machen, wenn wir dann schon bis zu 4000 Kilokalorien pro Tag essen dürfen.
Für 2000 musst du schon...
Ja, drei Stunden laufen oder so.
Nee, aber ich meine, musst du schon richtig essen, dass du halt trotzdem satt bist.
Ja. Du meinst, um...
Nur 2000 Kilokalorien zu dir zu nehmen.
Ja.
Wenn du das mit Nudeln machst, um dich satt zu essen, dann darfst du nicht viel Nudeln essen.
Nee, das stimmt, ja.
Also man muss schon gucken, dass man da von der Menge her, was jetzt Gemüse ist oder so Sachen sind, wo nicht viel Kalorien hat, dass man trotzdem halt eine gewisse Menge zusammenkriegt, um nachher satt zu sein.
Mhm. Ja. Genau, das muss man auf jeden Fall drauf achten. Genau, wichtig ist aber darauf zu beachten, dass es alles am Ende, wo ich drauf hinaus möchte, sehr theoretische Werte sind, außer man misst es wirklich, man schaut es sich wirklich mal an und ich glaube, das ist absolut auch wichtig als leistungsorientierter Mensch oder Person, dort auch wirklich mal drauf zu schauen und diese Messungen auch durchzuführen. Wenn man sich nur an eventuellen Werten orientiert, dann wird es am Ende sehr, sehr schwer, um wirklich sich ein Bild von seinen Nahrung, Grundumsatz zu machen. Mhm. Das ist weit weg von der Theorie und diese ganzen Werte, Formeln und Berechnungen, sei es bei den Strava-Aktivitäten, sei es bei den Garmin-Aktivitäten oder Suunto-Aktivitäten oder auch diese Formeln hier für den Tagesumsatz, sind alles rein theoretische Werte, die der großen Masse der Bevölkerung passen müssen. Nicht den absoluten gut trainierten, sportlichen, aktiven Menschen. Und da gibt es halt viele Faktoren, die davon abweichen können, wie am Ende dein Grundumsatz ist, dein Leistungsumsatz und dein sportlicher Umsatz. Mhm. Und dementsprechend ist es da einfach auch wichtig, dass man mal in die Daten reinschaut. Und wenn man sich da Gedanken macht um seine Ernährung, dass man das auch wirklich mal intensiv mit den Werten abgleicht und das auch mal nochmal beobachtet. Und dann kann man wirklich sagen, okay, mein Ziel ist es vielleicht, 2000 Kilokalorien pro Tag umzusetzen, wenn ich keine sportliche Aktivität habe oder wieder reinzubekommen, weil ich nicht abnehmen möchte. Und auf der anderen Seite muss man dann on top natürlich das essen, was man noch verbraucht, um den Körper mit ausreichend Nährstoffen und Energie zu versorgen. Das ist da einfach entscheidend, dass man da mal guckt.
Mhm. Und da kann man jetzt auch wieder ein bisschen kurz die Brücke zurückschlagen zu der Frage vom Florian. Wenn du jetzt halt hier 6 Tage lang einen, sagen wir mal, Umsatz von 2000 Kilokalorien hast plus die 40 Kilometer am Tag, dann bist du irgendwo bei wahrscheinlich nochmal 3000 Kalorien on top.
Wahrscheinlich eher mehr.
Eher mehr wahrscheinlich. Ja. Gut, kommt auf die Intensität so ein bisschen an. Sagen wir mal 3500, dann bist du irgendwo bei 5500 Kilokalorien am Tag. Und du läufst ja davon auch 7-8 Stunden, wo du nicht unbedingt viele Kalorien reinkriegst. Und dann musst du erstmal schaffen, 5000 Kilokalorien am Tag irgendwie reinzukriegen wieder. Mhm. In der verbleibenden Zeit, die du noch hast.
Ja.
Das Ganze über eine Woche macht dann 35.000, 30.000 Kilokalorien in der Woche, die du irgendwie essen musst, wieder reinkriegen musst.
Ja, also da muss der Körper dann halt auch die Speicher wieder aufgefüllt haben. Und wenn wir jetzt da schauen auf unsere Ernährung, unsere Gels und unsere Riegel und Kohlenhydratgetränke, es ist zwar, ein Gel hat 100 Kilokalorien. Ja. Also es ist unbedeutend wenig, was wir dort aufnehmen. Das heißt, wir verbrennen gleichzeitig vielleicht beim langen Lauf 2500 bis zu 3000, 3500, wie du jetzt als Beispiel genannt hast. Und dann essen wir, wie du, 4 Gels, ein paar Getränke, da musst du schon am Abend wirklich reinhauen, um diese Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen. Und das ist, glaube ich, auch das, was sehr viele Athletinnen und Athleten auch als Fehler machen, dass sie das dann teilweise auch unterschätzen und vielleicht sich zu sehr an den allgemein gültigen Regeln und Formeln orientieren, anstatt da wirklich auch nochmal nachzuschauen, okay, wie viel braucht der Körper überhaupt, um ein gesunder und sportlich leistungsfähiger Mensch und Athlet zu sein. Und da muss man einfach auch, glaube ich, wenn man Leistungssport auf hohem Niveau betreiben möchte, sich Gedanken machen und da wirklich mal sowohl die sportliche Verbrauch als auch den Ruheumsatz mal kontrollieren und nachschauen lassen, um zu wissen, okay, was brauche ich überhaupt an Tagesbedarf.
Ja.
Und dann kann man immer gucken, ob man es hinbekommt. Es gehört dazu, dass man hin und wieder mal im Defizit bleibt, aber man sollte es nicht allzu häufig machen.
Genau, also dann nicht sagen, juhu, wieder 500 runtergeblieben, weil das rächt sich auf die Dauer.
Ja.
Man hat dann vielleicht einen schnellen Abnehmerfolg in dem Moment oder schnelleren, aber man merkt dann wahrscheinlich leistungstechnisch nach und nach, wie die Kraft weniger wird.
Genau. Ja.
Genau, also glaube ich, da kann man ganz gut was mit anfangen. Und wenn man sich jetzt nächste Mal in eine Abnehmen-App oder Kalorienzähl-App das eingibt, habt ihr da auf jeden Fall ein bisschen Hintergrund, woran das überhaupt mit zu tun hat, wie das überhaupt Ganze alles zusammenhängt.
Genau, also für mich persönlich geht es halt darum zu gucken, warum ich jetzt so einen niedrigen Wert habe. Da muss ich dran arbeiten. Die Gründe sind natürlich jetzt nicht ganz so einfach herauszufinden. Ich glaube, dass der Wert für mich persönlich ein Stückchen zu niedrig ist. Da gibt es sicherlich die Möglichkeit, dass ich in der Vergangenheit etwas Schundluder mit meinem Körper betrieben habe. Da habe ich einige Jahre wahrscheinlich nicht sehr gut und ausreichend gegessen, mich auch nicht ausreichend bei diversen Veranstaltungen und Aktivitäten und sportlichen Trainingseinheiten verpflegt und danach auch schlecht regeneriert, muss ich glaube ich sagen. Das kann natürlich ein Faktor sein. Es kann auch ein Faktor sein, dass ich vielleicht muskulär am Oberkörper ja ein paar Defizite habe, weil man läuft ja gerne. Oberkörper ist dann eher selten im Trainingseinsatz und dementsprechend vielleicht einen sehr niedrigen Ruheumsatz habe. Aber da muss auf jeden Fall dran gearbeitet werden, weil das ist ein Stückchen zu wenig für mein Leistungsniveau und mein Level. Werde das aber sicherlich auch nochmal nachprüfen, weil es kann durchaus sein, dass es hier vielleicht zu Messfehlern gekommen ist und da auch einfach ja, tagesbedingte Schwankungen durch meine Trainingsaktivität auftauchen können, was wirklich auch in Studien nachgewiesen wurde, dass dieser Grundumsatz auch durch Aktivität und Sport schwankt und auch nicht an jeden Tag gleich ist.
Ja. Also das dementsprechend schauen, wie du das beeinflussen kannst und ob sich das mit einer zweiten Messung wirklich bestätigen lässt. Mhm. Genau.
Und ich kann halt auch nur sagen, also wenn man so ein bisschen drauf achtet, was man isst und da nicht zu sehr auf vielleicht den ein oder anderen Kilokalorien oder Zuckerzusatz schaut, klar, es ist alles nicht gesund, aber wir brauchen es, um den Umsatz reinzubekommen. Wir schaffen es nicht mit ein bisschen Gemüse und ein paar Körnern das zu erreichen. Wir müssen halt energiereich essen, wie auch immer wir das hinbekommen wollen. Das ist, geht leider nicht nur mit gesunder Nahrung, wo ich jetzt halt irgendwie nur ein paar Früchte und ein bisschen Gemüse mit reinzähle, sondern wir müssen da richtig reinhauen, um einfach auch diese Umfänge, die wir laufen wollen, im Wettkampf als auch im Training halt zu erreichen und hinzubekommen.
Ja, genau, das haben wir auch schon mehrmals gesagt, dass da auch ausreichende Ernährung auch auf Läufen dazugehört, auf kürzeren Läufen auch eine gute Ernährung dazugehört, was ja dann oftmals auch vernachlässigt wird, wenn man sagt, okay, brauche ich nicht auf den Lauf und so weiter, kann ich ja danach wieder essen.
Ja, es ist aber auch sehr viel angenehmer, muss ich sagen. Also umso mehr ich jetzt inzwischen esse beim Laufen, du joggst halt auch einfach Kilometer ab, wo du halt teilweise denkst, so, boah, da hast dich früher hart gequält und das geht deutlich einfacher und dann macht das Laufen auch teilweise mehr Spaß, wenn man da sich nicht zu sehr quälen muss die ganze Zeit. Mhm.
Genau, so war es ja. Ich habe ja auch so viel, wie ich jetzt zu mir genommen habe bei dem 60er-Lauf. So viel habe ich, glaube ich, bei nicht mal beim Zugspitz 80er zu mir genommen. Und da bin ich ja nochmal zweieinhalb Stunden länger unterwegs gewesen.
Ja.
Also das merkt man schon, wenn man da wirklich gut dranbleibt, sich gut verpflegt, wie viel leichter das einem während dem Lauf fällt. Und auch danach, ich habe dann zwei Äpfel gegessen, als ich in Freiburg angekommen bin. Wir sind dann noch auf den Spielplatz gegangen und so weiter mit der Kleinen. Und ich habe dann erst zurück in Briachtal, quasi an meinem Startpunkt, als wir dann mit dem Auto wieder eine Stunde hochgefahren sind, das erste Mal dann richtig gegessen. Und es ging, weil ich halt mich doch ganz gut verpflegt habe währenddessen.
Ja, das ist ja auch das, wo man dann denkt, so ich habe eine ganze Packung Katis weggefressen. So eine Rainbow-Einhörner waren das. Mhm. Und die haben grob 700 Kilokalorien. Und das ist sowas, wo ich da abends denke, so auf dem Sofa, oh nee, das kann ich mir nicht gönnen. Kann man nicht machen. Ja. Aber im Prinzip habe ich das in den Lauf von über 2 Stunden weggegessen, wo ich ungefähr 1400 plus minus Kilokalorien verbrannt habe. Das heißt, diese Masse, die ich dort wieder in Gummibärchen bei mich reingestopft habe, habe ich lange, lange noch nicht wieder aufgefüllt, welche ich dann verbrannt habe in dem Moment. Also das heißt, ich habe immer noch 700 Kilokalorien über, die ich dann in das Abendbrot oder Abendessen stecken kann. Plus natürlich die 2000, die wir eben gerade ausgerechnet haben, beziehungsweise theoretisch ein kleines Tucken weniger, weil wir ja 2 Stunden aktiv waren und die normalerweise von den Grundumsatz abrechnen müssten. Aber das ist so bedeutend wenig, dass es da immer noch einen hohen Energiebedarf gibt, den ich da decken kann.
Ja, also da mal öfters zur Katastüte greifen.
Ja. Oder zu den Gels oder sonst
zu
was.
Zu den Gels, ja.
Wie man es dann gerne machen möchte. Aber nimmt auf jeden Fall genug Verpflegung mit und ein Stück Apfel ist definitiv keine Verpflegung für einen sehr langen Lauf und auch lange nicht für einen Wettkampf.
Ja, genau. Also ich hoffe, ihr konntet da alle ganz gut was mitnehmen. Mhm. Genau, dann würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche.
Ja, gehen wir wieder an die Arbeit, würde ich sagen.
Gehen wir wieder an die Arbeit. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, noch bevor wir nach Fuerteventura fliegen. Mhm. Und ja, würde ich sagen, habt eine gute Woche, trainiert ordentlich, genießt das erste Frühsommerwochenende, zumindest wird es bei uns gefühlt ein Frühsommerwochenende mit 27 Grad oder sowas.
Ja.
Aber mal, ja, mal schauen, was es so bringt.
Ja, aber so heiß wird es schon nicht werden, ich hoffe nicht.
Ja, gucken wir mal.
Ja.
Kannst du ja direkt an See liegen.
Meine Freundin hat sich mit dem Eishändler gestern unterhalten, vom Eisladen hier in Füssen, der war auf jeden Fall sehr glücklich, meinte er, hat hier auf jeden Fall erzählt, wie schön warm es wird.
Der kommt jetzt wie so eine Eidechse aus seiner Winterstarre dann raus, kann sich auf einmal wieder bewegen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja.
Also da wird das Geschäft auf jeden Fall boomen.
Ja, genau. Also, gute Woche euch und ja, bis nächste Woche.
Bis dann.